Zuschauer sind ein wesentlich kritischeres Publikum als 200 betrunkene Menschen. Die feiern, dass da eine Halbnackte vor ihnen steht.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Cabeceo. Ich bin zu Gast diesmal in München. Und zwar heißt meine Gastgeberin Ani Andreani. Ich bin auf dich aufmerksam geworden über einen Blogbeitrag. Der hat in Wien ziemlich die Runde gemacht, nämlich Leute haben sich das gegenseitig zugeschickt, über quasi dein Verbot der Rückwärtssakada. Und da wurde dann einigermaßen drüber diskutiert auch. Das ist übrigens auch, also du hast dieser Rückwärtssakada einen ganzen Blogartikel gewidmet, der kommt aber auch in deinem Buch vor, 101 Dinge über Tango, die man wissen muss, und das hast du geschrieben und das ist im Vorjahr erschienen. Ich fand das Buch extrem angenehm zum Durchschmökern. Das ist kein Buch, glaube ich, das man liest von
Dankeschön.
A bis Z, aber man kann ganz, ganz viel mitnehmen und lernt wirklich ganz, ganz viele Dinge, die man auch nach jahrelangen Tanzen oder jahrzehntelangen Tanzen noch nicht gewusst hat. Danke nochmals, Andrea. Wie kamst du diesem Buch? Also fangen wir anders an. Es gibt eine Rezension bei einem sehr großen Online-Buchhandlung, stimmt nicht mehr, einer General-Online-Shop, das weltweit tätig ist, man weiß vielleicht, wen ich meine, von einem Frank L., vielleicht kennst du den ja, und der schreibt eine sehr große Rezension über dieses Buch und schreibt unter anderem auch: Wünschen würde man sich sehnlichst, dass so manche technisch versierten Fortgeschrittenen das Buch auch noch einmal in die Hand nehmen und vor allem die Nummer 82 zu den Códigos auf der Milonga lesen, die mit 5 Seiten eigentlich viel zu knapp bemessen ist. Jetzt meine Frage an dich: Wer ist denn das Zielpublikum wirklich von diesem Buch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wer ist das Zielpublikum? Also tatsächlich habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich mir das gewünscht hätte, so ein Buch zu haben, als ich angefangen habe. Ich habe ungefähr so 10 Monate getanzt, würde ich sagen. Also da hat mich dann das Tango-Fieber schon richtig erwischt gehabt. Und ich hatte immer so das Bedürfnis, mehr zu wissen, was ja auch ein total interessantes Phänomen ist im Tango. Und irgendwie immer, wenn ich jemanden gefragt habe, habe ich immer nur so halbscharige Antworten gekriegt und dachte mir immer so, hä, weißt du es eigentlich überhaupt wirklich? Oder erzählst du jetzt einfach nur irgendwas, um nicht dumm dazustehen oder so? Und alle Infos, die man irgendwie gefunden hat, das war entweder super speziell, ja, also man musste dann immer ein ganzes Buch lesen, um was über Pugliese zu erfahren. Und dann für mich war die Frage so, was ist denn das überhaupt das Wichtige? Wer sind die wichtigsten Musiker? Was sind die wichtigsten Lieder? Was muss ich denn wissen, um einfach nicht blöd dazustehen zwischen den anderen und zu fragen, hä, La Comparsita, was ist das? Und dann habe ich vor 6 Jahren schon angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und dann irgendwann ist meine Doktorarbeit dann nochmal dazwischen gegrätscht und meinte so, ja, wäre nett, wenn du mich zuerst fertig machst oder das Buch abmachst.
Das kenne ich, ja.
Habe ich gemacht, ja. Und dann, genau, und dann habe ich also dieses Buch geschrieben. Und am Ende denke ich mir, Zielpublikum, also jeder, der sich für Tango interessiert, nicht nur Tänzer, sondern natürlich auch ja jemand, der vielleicht Klavier spielt und sagt, boah, eigentlich interessiert mich Tango-Musik auch, aber ich hätte gar keinen Zugang dazu. Ich wüsste gar nicht, was ist es jetzt oder worum geht's beim Tango. Ne?
Ist ja erstaunlich, dass die Musik Tango Argentino relativ unterbelichtet ist in der Ausbildung von Profimusikern.
Ja.
In Österreich zumindest, wahrscheinlich auch in Deutschland.
Ja, also so viele Profimusiker kenne ich jetzt nicht, habe nicht mit ihnen gesprochen, aber ich denke mir, ich könnte mir auch vorstellen, dass das eigentlich was ist, was total interessant ist, musikalisch gesehen, also mit meinen rudimentären Instrumentenkenntnissen. Aber ja, doch.
kurz über dich selbst. Man könnte dich als Tanzmaus bezeichnen, oder? Sie soll jetzt nicht abwertend sein, aber im positiven Sinne, aber du tanzt ja extrem, also du hast früh begonnen, extrem früh begonnen. Wenn ich sagen würde, du tanzt extrem lange, glaubt man, du bist 90, das ist ja nicht der Fall. Nein, du hast extrem früh begonnen mit dem Tanzen und dich überhaupt mit der Körperbewegung zu beschäftigen. Kannst du da kurz einen Umriss geben, wie da der Weg zum Tango letzten Endes war?
Also ich glaube, meinen ersten Ballettunterricht habe ich so mit 3, 4 Jahren gemacht. Und dann, also ich habe immer irgendwas getanzt. Also vom Ballett, dann bin ich irgendwann zum, ja, damals hieß das Aerobic Dance in den 90er Jahren. Da bin ich dann dazu gekommen und habe dann auch tatsächlich mit 12 schon angefangen, so eine Kindergruppe mit zu unterrichten. Also mit 12 habe ich meine erste Unterrichtserfahrung gesammelt im Sportverein. Damals auch noch Aerobic Dance und dann hieß es irgendwann Modern Dance, weil Aerobic Dance halt einfach uncool war. Und ja, also dann als Teenager, da bin ich da voll aufgegangen in diesem Modern Dance. Da kamen auch ganz viele so klassische Elemente mit rein und so. Wir sind viel auf Wettkämpfe gefahren. Ich bin auch alleine auf Wettkämpfe gefahren als Solistin. Und habe mit 16 dann als jüngste Übungsleiterin Bayerns meinen Übungsleiterschein gemacht, auch in Gymnastik und Tanz. Genau. Und ja, mit 15, 16 macht man halt natürlich die ganzen ja Standard-Latein-Tänze halt in der Tanzschule. Und da wollte ich eigentlich auch nicht aufhören, aber dann hat man einen Partner gebraucht und dann war es halt wieder vorbei. Und tatsächlich bin ich da schon das erste Mal mit Tango Argentino in Kontakt gekommen, habe das auf so einem Flyer gesehen und habe meine Mutter gefragt, was ist denn das? Und da meinte sie so, naja, das ist noch nichts für dich.
Klassische Mutterantwort oder Erwachsenenantwort.
Und damals, und dann dachte ich mir so, hä, warum? Also ich war schon immer, also mit 16, ich war nicht wie eine 16-Jährige. Ich war mit 16 wie eine 25-Jährige. Ja, also ich war schon immer total erwachsen. Und dann dachte ich mir so, was meinst du denn damit? Ja, also mit 16, also selbst wenn es irgendwie sexuell oder erotisch angehaucht gewesen wäre, dachte ich mir, komm schon, ich bin alt genug. Und dann kam noch dieser Satz irgendwie, ja, und das ist ja auch total kompliziert und schwierig. Und auch da dachte ich mir irgendwie eigentlich so, na ja, aber das ist doch kein Hindernis. Aber ich habe es halt dann doch nicht, mich doch nicht für den Kurs angemeldet. Und dann ist es mit dem Modern Dance ist irgendwie auseinandergebrochen und dann habe ich mal Pole Dance ausprobiert und Hip Hop und Burlesque Dance, Striptease, Go-Go. Also alles mal irgendwie. Ja, und dann bin ich mit dem Tango in Kontakt gekommen. Ich kannte jemanden, der Tango getanzt hat.
Und der hat dir das gezeigt?
Der hat mir das nicht gezeigt. Ich habe lange an ihn hingeredet, weil ich mir gedacht habe, jetzt kenne ich endlich mal einen Mann, der tanzt. Und ich kann diesen Tanz nicht. Also es war ja ganz schräg. Und irgendwie meinte er dann zuerst, nee, das ist mein Hobby, nee, nee, nee. Naja, und irgendwann, dann hatte ich Geburtstag und dann habe ich einen Gutschein bekommen für einen Tango-Kurs und ja, dann ging's los.
Also. Ja, aber war das am Anfang dann, hat das der Erwartungshaltung entsprochen? Weil ich glaube, auch bei dir, wenn man noch nichts gemacht hat, dann macht man halt gleich Körperwechselübungen, Schwerpunkt verlagern und denkt man sich, um Gottes Willen, wenn das jetzt so weitergeht, wo bleibt da der Tango?
Also ich war da total geduldig, würde ich sagen. Ich habe überhaupt nicht nach so einem klischeehaften etwas gesucht, sondern so total auf Entdeckungsreise gegangen. Aber was ich noch weiß, ist, dass ich nach der ersten Stunde bin ich heimgefahren. Und das habe ich also nicht mit diesem meinem Freund, möchte ich ja gar nicht sagen, Mann gemacht. Sondern mir wurde da halt ein Tanzpartner zugeteilt, der war in meinem Alter und total nett und alles, ja. Aber ich saß auf dem Balkon und habe geheult, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, da ist man ganz schön nah an dem anderen dran. Mhm. Und irgendwie bin ich damit nicht klargekommen. Das war so, ich weiß nicht, überwältigend. Dann war ich aber auch irgendwie eifersüchtig und andererseits fand ich es aber total schön und also super verwirrt war ich irgendwie. Und das echt, also das hat mich auch total fasziniert von mir selbst, weil ich ja, wie gesagt, Also ich habe ja alles möglich schon ausprobiert. Ich habe mich vor anderen Leuten ausgezogen. Ja, also ich hatte nie irgendwie Berührungsängste oder so. Total easy.
Aber es ist ein Unterschied, ob jemand so nahe ist,
komisch,
also ob man so in der Privatsphäre drinnen ist oder ob man angesehen wird von Menschen.
Ja, aber also ich war noch nie jemand, der irgendwie Berührungsängste gehabt hat. Aber das war irgendwie seltsam. Aber ich glaube, weil das gar nicht, weil ich das schon damals gemerkt habe, dass es nicht nur den Körper berührt, sondern auch die Seele. Und das ist eine Intimität auf einer ganz anderen Basis, finde ich, auf einer ganz anderen Ebene. Also wenn man sich so öffnet und sich jemandem so hingibt und so einer fremden Person einfach sich auch so verletzlich zeigt, das ist nochmal was anderes.
Es ist ja fast nicht möglich, sich zu verstecken beim Tango-Tanzen. Also den eigenen Charakter. Außer man ist Profi, aber...
Nee, aber ich, nee.
Ist es nicht so?
Ich glaube, das geht schon. Also, wobei, vielleicht ist es nicht Verstecken, sondern so ein... Ja, philosophische Frage, hä? Sondern so ein Nicht-Zulassen. Mhm. Ne? Dass man das nicht zulässt, sich zu zeigen. Aber das ist vielleicht auch ein Charakterzug, ne?
Wobei der Tango ja herausfordert, dass man sich zeigt, was ein improvisierter Tanz ist. Hast du von Anfang an schon verstanden, dass es ein improvisierter Tanz ist und nicht ein Abspulen von fertigen Sequenzen wie beim Ballroom-Tango, die ja, glaube ich, eine enden wollende Zahl von Abläufen hat, und wenn man die hat, dann hat man sie halt und da gibt's nichts weiter dazu.
Ja, also ich denke, meine Lehrer haben das schon von Anfang an gesagt, aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Das hat ein bisschen gedauert. Aber vielleicht auch, weil ich schaue mir Schritte an und ich kann es mir sofort merken, ja. Und dann ist es natürlich zu sagen, so merkt ihr das nicht. So, hä? Ich hatte auch mal eine Zeit lang einen Lehrer, der zu mir gesagt, hör auf zu denken. Und mit der Ansage bin ich halt auch überhaupt nicht klargekommen.
Aber ich habe einen Satz, den viele Follower, glaube ich, hören. Und
ja, und
wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht hören, ja, aber vielleicht nicht an einem bestimmten Stadium des Lernens.
Richtig, also es ist, ich sag mal, der Inhalt dieser Aussage, den finde ich total korrekt. Aber die Art und Weise, wie das gesagt wurde, war einfach didaktisch nicht wertvoll. Ja? Also dieses Hör auf zu denken. Das hat er mir mit so einer Macho-Einstellung gesagt, ja, einer emanzipierten, intelligenten Frau. Und da bin ich einfach, das habe ich gedacht, was soll denn das? Du kannst mir doch nicht verbieten zu denken, ja. Aber natürlich zu sagen so, versuch nicht, die Zukunft vorherzusehen, ja, sondern sei im Moment, lass es zu, dass du nicht weißt, was als nächstes passiert. Und koste wirklich jede einzelne Bewegung für sich aus. Und dann schau, was kommt als nächstes, sei neugierig. Ja, und nicht dieses, das ist bestimmt dessen das. Ja, so ein Vorverurteilen dieser Schrittkombination, könnte man fast sagen. Aber dieses Hör auf zu denken, nee. Also das ist einfach nicht der richtige sprachliche Ansatz.
Fasse keinen Plan, wäre wahrscheinlich besser.
Habe keinen Plan. Sei mehr im Moment. Ja. Ich meine, das ist natürlich...
Das ich glaube nicht zu wissen, was der Leader jetzt machen wird.
Ja, und das ist ein ganz großes Problem, glaube ich, im Tango, ne? Die Didaktik. Weil ganz viele Dinge sind so schwer zu beschreiben, weil sie so abstrakt sind. Und natürlich zu sagen, so hör auf zu denken, das ist natürlich viel einfacher als zu erklären, sei neugierig, genieß den Moment, ja.
Wir sind ja eigentlich schon bei einen Punkt deines Buchs, 111 Dinge über Tango, die man wissen muss, nämlich beim Punkt, warum Tango süchtig machen kann. Glaube ich, das höre ich jetzt bei dir auch raus. Bevor wir aber mehr über das Buch sprechen und auch über einzelne Inhalte daraus, möchte ich gerne vorspulen. Du hast mit dem Tango begonnen, du bist dabei geblieben, aber jetzt bist du Profi. Was alles magst du da? Du unterrichtest, glaube ich. Also du lässt ja nichts aus. Du hast wahrscheinlich noch keine Tango-Mode geschneidert. Das glaube ich.
Doch, habe ich.
Hast du auch, okay. Ja. Also alles gemacht.
Ja, ich bin eine eierlegende Wollmilch-Tangierer.
Okay, aber zähl mir mal kurz auf. Du unterrichtest.
Genau, das ist mein Hauptding, ja, also der Unterricht.
Genau. In München, in der Tanzschule Tango Genial.
Genau, hauptsächlich in München bei Tango Genial. Aber ich bin auch manchmal unterwegs, soweit es das irgendwie familiär zulässt. Früher natürlich viel mit meinem Mann auch auf Festivals unterrichtet, mit Roberto Herrera. Ich leg auch mal auf. Also ich habe auch längere Zeit mal intensiv DJing gemacht. Da bin ich jetzt wieder ein bisschen weg davon. Ich habe...
Weil?
Ja, ich weiß nicht. Ich probiere gern Dinge aus und dann schaue ich, ob sie mir gefallen. Und wenn sie so schon ganz nett sind, dann reicht es irgendwie nicht, um mich da drauf zu... Also ich mache das schon immer noch und es macht mir auch Spaß. Aber es ist jetzt nicht was, wo ich so hinterher bin. Also ich habe das eine Zeit lang intensiv betrieben, auch für mich als DJ Werbung gemacht und so weiter. Aber ja, das ist okay. Wenn mich jemand anfragt, bin ich gerne dabei, mache ich gerne. Aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich hingehe und sage, hey, darf ich mal bei dir auflegen? Also Bewerbungsgespräch sozusagen. Dafür ist es nicht, dafür...
Ja. Über das DJing möchte ich noch sprechen, weil das ist auch ein Punkt in deinem Buch, natürlich auch so ein wichtiger Punkt, genau genommen. Genau. Also du unterrichtest, du bist fallweise noch DJing und du trittst auch auf.
Genau, wir sind auch viel aufgetreten, also nach Corona war die Tanzpartnerin meines Mannes in Uruguay und er aber hier und dann war halt dann wieder so eine Show-Anfrage und dann war so, ja, wie machen wir es jetzt? Weil eigentlich hatten wir von Anfang an gesagt, wir tanzen nicht professionell miteinander, weil das natürlich auch eine extreme Belastung immer für die Beziehung sein kann und das war es auch, ja. Braucht man jetzt nicht irgendwie was schönreden. Aber ich wollte eigentlich nie richtig so eine Bühnentänzerin werden. Also das war nie so ein Ziel von mir, das ich verfolgt habe. Ich unterrichte unheimlich gerne. Und mich zur Show zu stellen, das ist einfach irgendwie nicht mein Ding, obwohl das ganz, ganz viele Leute meinen, von mir besser zu wissen. Aber das bin ich nicht, ja. Also.
Aber jetzt muss ich da einwerfen. Du hast vorhin gesagt, du hast sogar Striptease gemacht. Ja. Oder Burlesque.
Ja.
Was ja wirklich heftig ist.
Ja.
In Form der Präsentation sich selbst gegenüber unbekannten Menschen.
Ja.
Ja. Und jetzt sagst du aber gleichzeitig, aber nicht Tango.
Nee.
Weil?
Das ist eine gute Frage. Ja? Vielleicht, weil ich bei Tango mit jemandem zusammen das mache. Und ich glaube, Tango-Zuschauer sind ein wesentlich kritischeres Publikum als 200 betrunkene Menschen. Die feiern, dass da eine Halbnackte vor ihnen steht. Das ist wesentlich einfach. Ich meine, da gab es auch Situationen, wo dann jemand das nicht wollte oder so, ja. Und dann, also ich meine, da gab es auch schräge Sachen. Aber dann,
Wahrscheinlich, okay, verstehe schon. Bei sich präsentieren vor 200 betrunkenen Männern kannst du nichts falsch machen.
Fast nicht.
Nicht, ja. Also Hauptsache, du schaust gut aus und stehst da und bist anschaubar.
Ja.
Beim Tango geht das relativ leicht.
Ja, also das, genau.
Das heißt, das
ist
schon ein Perfektionsanspruch auch.
Das, aber ich, ja, also an mich selbst habe ich nicht diesen Perfektionsanspruch, aber was ich nicht mag, ist, wenn jemand schlecht über mich redet. Ja, also wenn jemand einfach was Verletzendes sagt, also das, wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch schon, wo ich gesagt habe, Social Media ist gar nicht mein Ding, weil das, da ist eine Gesprächskultur teilweise unterwegs, wo ich mir denke, es ist so schnell so verletzend und es tut mir so weh, wenn ich meine Kunst zeige und jemand dann einfach so einen unüberlegten, blöden Kommentar dann abgibt und ich denke mir, ja, also nur weil ich ein Video poste und du eine Meinung dazu hast, musst du sie nicht äußern, wenn sie verletzend ist. Ja, das ist einfach nicht nötig. Wenn es dir nicht gefällt, tja, dann scroll halt weiter. Das ist übrigens aus meinem anderen Buch.
Das heißt?
Das ist kein Tango-Buch. Es heißt, tja, Gelassenheit to go.
Ja,
und da gibt's so ein paar Anekdoten aus meinem Leben im, auch sowas wie, tja, dann scroll halt weiter, wenn es dir nicht gefällt. Warum verschwendet jemand seine Lebenszeit, um einen Kommentar zu formulieren, der jemand anderen verletzt?
Wir haben, heute ist der Tag des Eurovision Song Contest Finales in Wien, sagt das gleich dazu. Und da kann man das jetzt in Reinkultur erleben. Also was die, ich hoffe nur, dass alle Künstler nicht in Social Media momentan schauen. Es ist nicht auszuhalten, was da geschrieben wird teilweise.
Ja, also das, nee.
Aber wahrscheinlich auch von Fake-Accounts, muss man auch wieder sagen. Aber trotzdem, es ist unfassbar, was da abgesondert wird. Anstatt das einmal, halt mal nichts zu sagen, wenn es einem nicht gefällt. Gut, jetzt aber zum Buch. Mhm. 111 Dinge über Tango, die man wissen muss. Muss. Also wenn ich höre Lesebefehl, also schreibe ich sofort aus. Ich kann lies das. Ja, ich kann. Also danke, hat sich für mich erledigt. Ich mache es auf keinen Fall. Ist der Titel relativ schnell festgestanden oder so lange gerungen mit dir, ob das heißen soll, die man wissen muss oder soll oder darf oder kann oder?
Da habe ich lange drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, na, ich hätte gern vielleicht schon ein bisschen was Provokatives.
Mhm.
Als Verkaufsstrategie, glaube ich. Ja. Und ich finde auch aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt solche Meisterschaften anschaue, also jetzt, sag ich mal, mundial ein bisschen außen vor, aber so regionale Meisterschaften, und ich denke mir so, okay, krass, die gewinnen jetzt irgendwie Europameister oder Asienmeister oder sonst irgendwas. Und dann denke ich mir so, ob die wohl wissen. Ne, und dann gehe ich so ein paar Punkte in meinem Kopf durch, wo ich mir denke, so, ob die das wohl wissen vom Tango. Und ganz oft habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht ist es auch nur eine Überinterpretation, dass ich Leute sehe, die tanzen und dann denke mir, da fehlt einfach die Seele. Da fehlt einfach irgendwas. Und ich glaube, je mehr man über den Tango weiß, desto besser kann man diese Seele interpretieren. Das heißt nicht, dass man deswegen besser tanzt, also technisch, ja. Also nur weil ich weiß, wann Osvaldo Pugliese geboren wurde, habe ich keine bessere Pivot-Technik, ja. Also es ist ja logisch. Aber wenn ich diese ganzen Spirit habe, ja, alles, was da dazugekommen, dieses Kesejo, was man sagt, ja, was weiß ich, dieses Ding, was man nicht greifen kann im Tango, wenn ich dafür ein Verständnis entwickle, dann kann ich mich anders ausdrücken im Tango. Und ich habe immer oft das Gefühl, dass
die Kaffeemaschine brummt.
Die Kaffeemaschine. Das
passiert im Leben. Das ist fertig, ja.
Ja, also das, weiß nicht, das ist so ein bisschen so ein, aber wie gesagt, vielleicht projiziere ich das auch irgendwie nur so da rein. Ich hätte gern selber viel gerne weiß.
Du hast das Buch auch gegliedert in Kapiteln. Also manche beschäftigen sich zum Beispiel eben generell mit der Einführung, unter anderem mit dem Punkt, warum kann Tango eigentlich süchtig machen? Ich glaube, das zieht sich jetzt durch unser ganzes Gespräch. Ich hoffe, dass man das da auch mitbekommt. Die Tango tanzen, wissen das aber, glaube ich, eh. Ein weiterer großer Abschnitt ist die Musik an sich, die Erklärung der Stile und Entwicklung. Ich glaube, genau das ist ja ein Punkt, den man als Anfänger gerne früher gewusst hätte, weil wenn ich mich zurückerinnere an meine Anfänge, da haben die Lehrer in den Kursen halt Tango aufgelegt und ich hätte wahrscheinlich gerade noch Vals von allen anderen unterscheiden können, aber einen Unterschied zwischen Tango und Milonga hätte ich nicht treffen können. Und auch innerhalb des Tangos war es mir wahrscheinlich relativ egal, es ist Tango halt, aber ob das jetzt der rhythmische von D'Arienzo ist oder dramatische Musik von Pugliese, hätte ich auch nicht gewusst, was ich damit machen soll, wie ich mich damit auseinandersetzen soll, körperlich. Ja. Du beschreibst da relativ genau die Stile. Hast du da einfach allgemeines Wissen zusammengetragen oder auch selbst noch recherchiert und mit Leuten gesprochen und gefragt und interviewt?
Ja, also ich habe im Zuge des Buches habe ich unfassbar viel mit Leuten gesprochen, mit Lehrern gesprochen. Ich habe auch ganz viele Seminare belegt, Online-Seminare. Also ich habe echt extrem viel gelesen und vor allem aber also der Austausch mit Lehrern. Ja, ich meine, okay, ich sitze halt auch an der Quelle, muss man jetzt schon auch mal sagen. Aber ich sag mal, diese ganze Gliederungsarbeit, ne? Also ich frage dann meinen Mann halt, ja, was gibt's denn für Stile? Und dann sagt er mir 3, 4 und dann sag ich so, ja, und was noch? Ne? Und dann muss dann schon natürlich lange bohren, bis ich dann diese ganze Information zusammen habe und dann gleiche ich die Sachen ab mit anderen Quellen, also ich meine, ja, wer kennt die Wahrheit, ja, also das, und auch, ich sag auch, mit Sicherheit gibt es Dinge in meinem Buch, die nicht korrekt sind, ja, aber den Anspruch habe ich auch gar nicht, dass alles 100% richtig ist, das schreibe ich auch, dass ich sag so, selber nachdenken, ja, ob es überhaupt passen kann, was ich da schreibe, und wenn jemand eine Information findet, die meiner widerspricht oder die vielleicht sogar besser begründbar oder belegbar ist, dann sage ich, ja, Chapeau, wunderbar. Also
es gibt vielleicht eine zweite Auflage.
Genau, also ich kann es ja jederzeit editieren, das ist total praktisch.
Okay. Ein weiterer Abschnitt ist die wichtigsten Tangos in der Geschichte. Das fand ich super. Also, weil jetzt erklärst du nicht 1000 Tangostücke, das wäre jetzt zu viel des Guten, aber einige Dinge, also einige Stücke, die ja wirklich sehr bekannt sind, Lieber Tango als Beispiel, oder Bahia Blanca, dass man wahrscheinlich auf jeder Milonga in irgendeiner Form auch mal hört, und darüber etwas zu lernen, fand ich persönlich total interessant. Gibt es da eines von diesen ganz großen Stücken, das dir besonders nahe liegt und wo du jetzt auch aus dem Stegreif heraus erklären kannst, was da dahinter steckt eigentlich?
Also, was für mich ein ganz besonderes Lied ist, ist Recuerdo von Osvaldo Pugliese. Aber auch das ist natürlich familiär bedingt. Roberto hat ja mit Pugliese getanzt und er hängt ja zum Beispiel auch bei uns im Flur
Also wirklich mit dem Orchester von
mit
Osvaldo,
Osvaldo
und
Pugliese.
der
Er
saß am
kannte
Klavier damals.
Pugliese persönlich. Genau, damals mit Vanina Veloz, die waren das Solistenpaar vom Orchester Osvaldo Pugliese und später von Beba Pugliese. Und wir haben also auch, bei uns wird Pugliese ein bisschen, ja, wie so ein Heiliger behandelt bei uns zu Hause. Ja,
Wobei ich sehe hier keinen Pugliese-Altar. Also das muss ich
also hier
schon.
nicht, ja, es hängt einer draußen
Aber
im
viele
Flur, ist ein
Plakate,
großes
ja.
Bild von Pugliese und wir haben auch beide unsere Schutzbildchen, die wir mit uns mittragen. Ja, nein, hier, ich glaube, nee, hier hängt, glaube ich, gerade tatsächlich keins. Fehlt, hä?
Ja, schon.
Müsste mal.
Eigentlich schon.
Ah,
Wir unterbrechen das Gespräch
Mensch.
und hängen ein
Das
Bild von
aber
Osvaldo
echt,
Pugliese
hey. Auf
auf.
jeden Fall nachzuholen. Nee, das ist nur Goccinecce da hinten. Naja, aber im Flur hängt auf jeden Fall eher eins, ne? Genau, Recuerdo. Also ein Stück, was Pugliese als Jugendlicher geschrieben hat, und das muss man sich mal geben, wenn man sich dieses Lied anhört, wie das ein Jugendlicher sowas schreiben kann. Also was geht ab? Ja, also wie man erstens mal diese Kenntnis, die Ausbildung zur Musik, also die Grundlage, dass man die schon in so jungen Jahren so beherrscht und auch diese Idee, wie klingt das? Da? Also ich stelle mir immer so vor, wie kommt man auf solche Melodien? Das ist ja total spacey. Und dann so ein Gefühl dafür zu haben, oh, das klingt gut, wenn ich das so oder so mache.
Und da muss es arrangieren auch noch.
Und genau, und
Also die
dann noch die
Melodie alleine reicht
verschiedenen
ja nicht.
Instrumente übereinander legen und dann später im Orchester muss ich dann meinem Orchester zeigen, wie ich möchte, dass das gespielt wird. Also das ist so ein. Und als ich das erste Mal gehört habe, daran kann ich mich erinnern, oder sag ich mal, aktiv gehört habe, ja, dass ich gesagt habe, so, wow, was ist das denn für ein Lied? Da war ich in der Praktika Cheek to Cheek in Buenos Aires und habe dieses Lied gehört und dachte mir, boah, was ist denn das? Also, und damals kannte ich den Roberto noch gar nicht, ja, und der, mit dem ich damals getanzt habe, dachte so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, glaub's Pugliese, und dann haben wir halt nachgefragt und dann irgendwann später dachte ich mir so, boah, wie kann man denn dieses Lied nicht erkennen? Wie kann man nicht erkennen, dass das Pugliese ist?
Was heißt Druck Recuerdo?
Erinnerung. Ja, also anscheinend ist es, sollte das eine a los amigos, also eine Erinnerung an die Freunde sein. Ich meine, ich habe Pugliese nicht selber dazu befragt, ja. Das ist auch nur Sachen, die ich gelesen habe, wo ich immer so ein bisschen vorsichtig bin, woher kommt das? Hat das echt selber gesagt? Oder hat es über die Flüsterpost irgendwie so einen schönen Effekt bekommen. Aber wohl, ja, mit der Idee, ein Lied mit Erinnerungen an seine Freunde zu schreiben. Mit 19, glaube ich, war er oder so.
Es gibt aber noch so eine Person, die mit ganz jungen Jahren ein Lied geschrieben hat, das ja auch auf jeder Milonga vorkommt und in herzzerreißender Form. Es ist eben Desde el Alma
Ja.
von einer 14-jährigen
Ja, Wahnsinn, oder?
Komponistin. Das ist unglaublich.
Unglaublich, oder?
Und das ist auch so ein Dauerbrenner, und den wird es in 200 Jahren, das wird es immer noch geben, auf Milongas, wenn es Milongas gibt. Davon gehen wir mal aus. Ich habe auch gelesen, oder ich weiß es, dass die Tango-Texte, die früher dazu gesungen wurden oder die es dazu gegeben hat, wobei das Singen kam ein bisschen später, das war nicht gleich in der Urzeit des Tangos, das war eher mal instrumental, aber dass diese Texte, ja, du schreibst, glaube ich, in einem Buch, versaut waren. Ja? Also, wo man sich nichts gepfiffen hat. Ich meine, El Choclo, der Maiskolben.
Ja. Worauf möchtest du hinaus? Ich weiß es nicht.
Schmeckt gut, Maiskolben, Kuckerutz, sagen wir in Österreich. Aber gemeint war vielleicht etwas anderes. Ein Körperteil bei Männern. Und das ist die eine Sache. Und war das wirklich so? Oder ist das eines von diesen, wie soll ich sagen, Tango-Marketing-Sichtweisen, wie zum Beispiel auch der Tango ist in den Bordellen von Buenos Aires entstanden?
Ja, also ich glaube, es wird halt ganz schnell so pauschalisiert, ne? Das ist so ein bisschen, das menschliche Gehirn denkt halt auch gern so in Schubladen, ne? Packt gerne Dinge zusammen, die irgendwie kategorisierbar sind. Und wenn dann irgendwas dabei ist, was jetzt vielleicht irgendwie in der Gesellschaft, ja, so ein bisschen, ach, das macht man aber nicht, ne? So ein bisschen verboten ist, dann kriegt das natürlich immer sofort mehr Aufmerksamkeit. Und sag ich mal, wenn es jetzt irgendwie diese Kategorie gibt, okay, da gibt es Texte oder es gab Texte, die sind zweideutig, ein Schelm, wer Böses denkt, dann sind die halt vielleicht einfach in den Köpfen präsenter als alle anderen Lieder, alle anderen Texte, die es nämlich sehr wohl auch gab und mit einer viel höheren Anzahl, aber die halt einfach nicht so ein, da waren halt einfach nicht so interessant, ne? Oder ist nicht so ein Aufhänger. Also was ist das für ein Marketing-Ding, ne? Wenn man heutzutage sagt so, naja, der Tango hat ja romantische Lieder. Und dann denke ich so, aha, ja, toll. Und wenn ich sage so, ja, der Tango, der ist ja auch manchmal total versaut, da habe ich gleich viel mehr Aufmerksamkeit, ne? Das ist so ein bisschen so ein Ding irgendwie, so ein Aufhänger, so ein, damit kriege ich Leute, wenn ich das erzähle.
Also war nicht so.
Also klar, es gibt Texte, da lässt sich viel rein interpretieren, ja. Wobei zum Beispiel hast du auch gesagt, dass mit El Choclo, es gibt auch die Theorie, dass dieses Lied wirklich dem Mais gewidmet ist, ja. Also ein ganz wichtiges Nahrungsmittel in Lateinamerika. Okay, kann sein. Oder vielleicht ist damit auch ein Typ gemeint, ja, der einfach irgendwie
ausgesehen hat wie ein Maiskolben.
Ja, oder einfach irgendeine Art hatte und man hat den dann, es gibt ja auch dieses Ding in Argentinien, dass man den Leuten so Spitznamen gibt, ne? Mhm. Und es sind ja zum Beispiel ganz viele Tangos, sind ja irgendjemandem gewidmet. Eben diese, man sagt dann zu jemandem, der halt irgendwie sehr schlank ist, sagt man El Flaco, oder jemand, der sehr dick ist, sagt man El Gordo. Ja, also man kriegt immer so sofort, es gibt Spitznamen und vielleicht ist El Choclo auch ein Spitzname gewesen. Ja, also ich sage immer so, wir waren ja nicht dabei. Wer will wissen? Und da können wir ja noch so viele Dokumente untersuchen und Texte analysieren und reininterpretieren. Und der hat aber gesagt und der hat aber geschrieben. Aber die Person, die sich das ausgedacht hat, wir wissen ja nicht, was diese Person in diesem Moment wirklich im Kopf hatte. Was hat er sich dabei gedacht oder sie? Ja, was war da? Das können wir nicht nachvollziehen. Das einfach nicht.
Also ein bisschen wie mit der bildenden Kunst. Der Künstler hat, wie er das Bild gemacht hat, seine Vorstellung gehabt.
Genau.
Aber lässt mir die Freiheit.
Ja, was denke ich dabei, wenn ich eine Banane an die Wand klebe?
Zum Beispiel, ja. Das wäre, ja, genau. Daran dachte ich jetzt nicht, aber. Womit wir das Thema Choclo und Banane beenden werden. Also Recuerdo ist ein Stück, das dich fasziniert hat. Gibt es da noch eines von diesen großen, oder auch vielleicht ein nicht großes, nicht bekanntes Stück, mit dem du sehr viel anfangen kannst? Also wo, fangen wir mit dem Tanzen an, wenn das gespielt wird, suchst du nach jemand, der vielleicht halbwegs tanzen kann und doch.
Ja, also ich meine, da gibt's mehrere Lieder, ja. Das ist ein bisschen so tagesformabhängig, welches Lied mich auch total berührt vom Text her, also aber auch von der Melodie. Das ist Garúa. Also Garúa ist der Nieselregen. Und im Text heißt es Garúa, Tristeza, Traurigkeit, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Sogar der Himmel hat angefangen zu weinen. Und wenn ich das ausspreche, dann denke ich mir schon, oh Gott, es ist so traurig, ja, da kommen mir jedes Mal die Tränen. Ich find's, diese Poesie, die das Spanische halt auch hat, ja, das, wenn man das auf Deutsch übersetzt, man kann es oft gar nicht so spüren, weil das Spanische hat ganz oft so Doppelbedeutungen und ganz andere Bilder. Und dieses Hasta el cielo se ha puesto a llorar. Oh mein Gott, er ist so traurig, dass er denkt, dass sogar der Himmel weint, weil er so traurig ist. Das ist doch furchtbar. Der arme Mann, den würde ich am liebsten einfach, ich würde hingehen und ihn umarmen wollen. Also das zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Lieder, also zum Beispiel von Tanturi. Ich bin auch ein totaler Tanturi-Fan. Tatsächlich aber in der führenden Rolle. Also führe ich total gerne. Weil Tanturi gerade diese instrumentalen Stücke, die er hat, die spiegeln so meinen Charakter wieder, finde ich.
Da willst du dich nicht ausliefern, jemanden, der das nicht so führt, wie du das gerne bräuchtest.
Ja, also könnte man schon, aber was passiert ist, dass ich dann sehr viel rein verziere und rumalber und dann wird's, ich glaube, es wird schwierig, mich zu führen dann einfach. Oder dass ich das dann nicht allzu sehr störe.
Und dein Leading aufzwingst.
Ja, oder meine Verzierungen oder ja, halt irgendwelche Verzierungen macht, die dann ihn ablenken oder stören oder so. Ja, also dann kann ich schon machen, dann muss ich mir ein bisschen zusammenreißen. Geht schon, aber ich führe es lieber, weil ich dann wirklich ein bisschen abspannen kann.
Bleiben wir, bevor wir da kommen, ein Stück noch, lieber Tango.
Ja.
Jetzt, Piazzolla, Tandas sind irgendwie No-Gos in Europa, vielleicht weniger, in Buenos Aires möglicherweise mehr. Astor Piazzolla hat gesagt, er hat nicht für die Tänzer geschrieben und komponiert, sondern eben zum Zuhören, ja, für den Konzertsaal. Tatsächlich aber wird die Musik von Piazzolla extrem gerne verwendet für Bühnen. Mhm. Tango, weil es halt so mitreißend ist, weil man tolle Sachen machen kann. Fallweise aber kann es schon passieren, dass es Standards gibt, wo halt Piazzolla gespielt wird, warum nicht? Und ein Stück, ich meine, vor dem hätte ich maßlos, also Respekt, das ist eben lieber Tango, weil in dem Moment, wo ich es höre, sehe ich dann die Szene von mir aus dem Film Tango Lessons, wo die Sally Potter tanzt mit Pablo Verón und Gustavo Noveda und dritten Namen habe ich es vergessen, in diesem wundervollen Saal, großen Saal, und das ist so unüberbietbar, also das ist, man kann nur verlieren. Ja, also man ist ja getrieben, durch die Musik mehr zu machen. Man braucht Platz dazu. Also das kannst du ja nicht im Milongeur-Stil machen. Und das geht einfach nicht. Ja. Mhm. Also, aber wie geht's dir mit Lieber Tango? Jetzt als tanzbare Musik?
Also es gibt sicherlich ein paar Lieder von Piazzolla. Also ich meine zum Beispiel Oblivion ist ja auch, würde ich sagen, ist auch tanzbar.
Ja.
Aber ich glaube, man braucht doch ein gewisses Musikalitätsverständnis, um da was Schönes zu zaubern. Und auch da wieder, also entweder, also ich würde das wahrscheinlich nur tanzen mit jemandem, wo ich mir sicher bin, der kann auch so ein bisschen die Nuevo-Schiene, der weiß, wie man das passend interpretiert, sag ich mal. Oder ich würde selber auch führen bei solchen Sachen. Dann kann ich mich besser einbringen, ja? Oder ich sitze und schaue es mir an. Das ist für mich auch total in Ordnung. Also ich bin
die
auch
andere
so ein Milonga-Sitzmensch, ja. Also ich bin auch sehr gerne einfach auf Milongas, einfach nur um dort zu sein. Aber ich meine, jetzt habe ich den Luxus ja auch, dass ich durch meinen Unterricht ja eigentlich jeden Tag 3-4 Stunden sowieso schon tanze. Das heißt, ich bin ja da schon gesättigt. Ich brauche das nicht. Ich gehe nicht auf die Milonga, um noch mehr zu tanzen, weil ich habe ja schon getanzt. Aber natürlich, um dort zu sein, um die Leute zu treffen, um das Ambiente zu genießen, um einfach zu sein. Ja? Und dann, also bei solchen Liedern wie Piazzolla würde ich, glaube ich, auch eher zuschauen.
Zwischenfrage, kurz abseits des Buchs, bist du eine Tango-Lehrerin, mit der man Schüler fallweise tanzen kann oder ist es für dich nicht denkbar?
Nein, auf jeden Fall. Also ich tanze total gerne mit meinen Schülern und Schülerinnen auf der Milonga. Es ist aber auch so, dass meine Schüler wissen, dass das für mich nicht Teil des Jobs ist. Also wenn jemand zu mir kommen würde und also oder ich das irgendwie mitkriegen würde, so, ja, ich nehme ja bei der Unterricht, aber die tanzt nie mit mir. Da wäre schon vor, das wäre sofort vorbei. Also dann würde ich sagen, danke, aber nee. Also das ist eine Basis für mich. Ich unterrichte und ob ich mit jemandem auf der Milonga tanze, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Was aber ist, ist, dass ich mit meinen Schülerinnen auf jeden Fall sehr schnell ein freundschaftliches Verhältnis aufbaue. Und ich mag die Leute, ja. Ich mag meine Schülerinnen. So, also das alle, das. Da gibt es keinen einzigen, wo ich sage, so, boah, der ist unausstehlich, weil ich denke, das merkt man in der ersten Stunde, ne, ob man klarkommt miteinander oder nicht. Ich sag mal, mit den meisten komme ich klar. Und wenn einfach die Chemie nicht passt, dann kommt ja so jemand auch nicht nochmal und legt da ewig Geld auf den Tisch, um Zeit mit jemandem zu verbringen, wo man merkt, irgendwie ist irgendwie nicht, passt nicht, ne? Aber ja, ich mag all meine Schüler. Tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, aufgefordert zu werden von meinen Schülern oder denen auch mal ein Cabiseo rüber zu schicken, weil sie vielleicht gar nicht damit rechnen, dass ich mit ihnen tanzen wollen würde. Aber es ist auch okay. Also es muss ja auch nicht. Also wie gesagt, ich komme ja in den Genuss, mit denen zu tanzen, eh schon in meinem Unterricht.
Ja. Also du bist auch jemand, der zu den Paaren hingeht und vorzeigt und macht, um sich das anzuschauen, wie es sich anfühlt.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht nur von außen unterrichtet
Nein, nein,
und
nein.
verbal.
Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente und deswegen konzentriere ich mich ja auch hauptsächlich auf den Privatunterricht. Also ich gebe auch zweimal die Woche einen Gruppenunterricht, aber hauptsächlich mache ich Privatunterricht, weil ich wirklich dann besser spüren kann, was nachjustiert werden muss, ja, oder wo man noch was verbessern kann, damit es noch ein bisschen besser funktioniert. Natürlich von außen kann man sehr viel Ästhetik korrigieren, ja. Fußstellung, sieht es ordentlich aus und so weiter. Und es gibt sicherlich auch Dinge, gerade in der Umarmung, wenn das wirklich extrem ist, wenn jemand extrem rumrudert oder ganz doll die Chuchu-Bahn macht, ne, mit dem linken Arm so, der führende, das ist die Chuchu-Bahn. Dann sieht man das natürlich von außen. Aber jetzt sage ich mal, ob da zum Beispiel viel Druck ist im Ellbogen oder ob dich jemand aus der Achse zieht. Das kannst du ja von außen nicht so pauschal oft sagen. Und das muss man spüren. Und auf jeden Fall, also auch wenn Paare zu mir im Privatunterricht kommen, tanze ich jeweils mit beiden, um zu schauen, wer ist die Henne und wer ist das Ei und wer kann was verbessern.
Nochmal zurück zu den Texten. Was ich nämlich auch nicht wusste, also nicht oder nicht so klar wusste, war der Einfluss des sogenannten Lunfardo auf die Musik eigentlich und auf die Texte natürlich sowieso. Darf ich dich bitten, ganz kurz zu sagen, was Lunfardo eigentlich ist und wie sich das widerspiegelt jetzt in den Texten und warum es gar nicht so blöd ist, vielleicht einiges davon zu wissen. Ne?
Also das Lunfardo ist, ja, könnte man so salopp formulieren, eine Gaunersprache. Also ist in Buenos Aires oder in der Zone Rio de la Plata entstanden. Und zwar sagt man, ja, auch hier wieder so eine Sache, who knows, ja, wer war schon von uns wirklich dabei? Aber vermutlich, damit sich eben die Kriminellen untereinander verständigen konnten, ohne dass es die Polizei verstanden hat. Wobei ich mir dann auch wieder denke, naja, also dumm sind Polizisten ja jetzt auch
Na,
wieder
sie
nicht, ne?
können die Worte ja auch bald lernen.
Also so ein paar Sachen, also gerade dieses Ding, dass, also es gibt so ein Lunfardo besteht aus mehreren Teilen. Eine Sache ist zum Beispiel, dass man einfach die Silben vertauscht. Also man sagt zum Beispiel statt Kaffee Feka. Oder statt Tango sagt man Gotan. Ja? Und ich denke mir so, ja, das verstehst du vielleicht beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht, aber irgendwann kommt man doch dahinter. Also es ist ja nicht so
Ja,
abwegig.
Gotan sowieso nicht, aber,
Okay, für uns jetzt
es gibt ja
natürlich
schon
nicht, ne?
Worte,
Aber auch
die,
so
ja.
Nioba zum Beispiel, dass es das Banjo ist, also die Toilette. Also irgendwie, man kommt doch da drauf. Es ist nicht so abgefahren, seltsam. Aber was Lunfardo zum Beispiel auch hat, ist, dass es so Adaptionen aus anderen Sprachen hat. Ganz viel aus dem Italienischen, ja, ob da wohl die Mafia im Spiel war, man weiß es nicht.
Oder die italienischen Einwanderer.
Genau, ja, also. Und dann eben gibt es so Abwandlungen und da gibt es auch ganze Studien darüber, ne? Natürlich, wie welche Wörter entstanden sind und wo sie wohl herkommen und also super interessant. Und was jetzt passiert ist, dass viele Texte im Tango eben halt Lunfardo benutzen und auch sehr interessant, das argentinische Spanisch benutzt auch im Alltag einige Wörter aus dem Lunfardo, was sich aber mittlerweile ja eher so halt Slang ist, ja. Also zum Beispiel Che, das sagen die Argentinier ganz viel, das ist so, hey, yo, Mann, ja, also Che, was machst du heute Abend noch? Hey, yo, was machst du heute Abend noch, ne, so. Aber das sagen die Argentinier halt einfach und denen ist es auch, glaube ich, gar nicht klar, dass das eigentlich aus dem Lunfardo kommt. Und in den Tango-Texten haben wir jetzt also ganz oft Wörter aus dem Lunfardo drinnen. Und wenn ich jetzt einfach hergehe und den Tango-Text, den Liedtext in den Google Translator packe, dann wird er nicht das übersetzen können und es wird nur Unsinn dabei rauskommen, weil Google halt kein Lunfardo kann. Wobei jetzt vielleicht mit ChatGPT könnte ich mir vorstellen, der kann das nämlich schon teilweise, wenn man ihm die richtigen Quellen nennt. Das ist was anderes, aber jetzt im Google Translator, da funktioniert es nicht. Also bisher, die Ergebnisse, die ich bisher bekommen habe, dachte ich mir so, naja, das weiß ich aber auch nicht mehr als vorher.
Ein großes Kapitel widmet sich auch den Orchestern und den Komponisten. Wir haben das aber jetzt schon teilweise schon angeschnitten, also Pugliese. Und du beschreibst alle großen Orchester jedenfalls. Und ich habe jetzt auch kennengelernt deine persönlichen Favoriten, also Pugliese sowieso, Tanturi auch. Wie schaut es mit den großen drei anderen aus, die es da auch noch gibt? Fühlst du dich mit jemand, also mit einer Art von Musik wohler als mit einer anderen? Oder ist es...
Nee,
wenn
also
man genau ist, muss man wahrscheinlich auch sagen, in welcher Periode. Das kommt ja noch dazu.
Ja, wobei, da bin ich jetzt auch nicht so wählerisch. Also das, mir gefällt eigentlich sehr viel, sehr gut. Es gibt wenig, wo ich sage so, das jetzt nicht. Ich mag die Sali auch unheimlich gerne, weil ich das auch so vielseitig finde. Also die Sali wird ja oft als melodisches Orchester verkauft und das ist es gar nicht, wenn man mal genau hinhört.
Komfort, so Wohlfühl,
ja,
Musik.
Ja, da ist auch sehr viel, es sind sehr viele rhythmische Phrasen drin und es sind vor allem auch, was sehr interessant ist, es sind, ich nenne es jumbatische Phrasen, also wo man die Jumba hört, ja, also dieses Jumba, Jumba. Und was bei Di Sali oft passiert ist, dass er die Jumba nicht auf Viertschläge aufteilt, sondern dann immer einen auslässt. Also er macht zum Beispiel Jumba, Jumba, Jumba. Ganz charakteristisch für Di Sali. Super interessant, das zu tanzen. Und ich sag mal, der Vorteil ist an Di Sali aber auch, man kann es auch tanzen, wenn man nicht so viel Ahnung von Musik hat. Ja, das verzeiht einem sehr viel.
Also mehr als Pugliese.
Ja, ich denke schon. Ja, doch. Es ist viel einfacher, glaube ich, ein Di Sali irgendwie zu interpretieren als ein Pugliese-Stück. Ich meine, das ist auch sehr pauschalisiert. Ja, es gibt jetzt bestimmt auch Stücke von Di Sali, da denkt man sich um Himmels Willen, was ist das?
Aber es passieren natürlich weniger dramatische Wechsel im selben Stück.
Genau, und dieses laut-leise.
Auf die man gefasst sein müsste bei Pugliese.
Ja, oder diese Motive, dass ich sage, so jetzt hört es sich an, als ob das Lied langsamer wäre. Und ist es gar nicht. Und boom, Akzent. So. Genau, das habe ich jetzt bei Di Sali. Es ist doch relativ voraussehbar, was ungefähr passieren könnte. Bei Troilo bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, also ich mache immer den Scherz, wenn du das Orchester nicht erkennst, ist es Troilo.
Das stimmt, aber ja, das ist für mich auch so nicht wirklich greifbar.
Ja, also.
Es ist so unterschiedlich.
Genau, wenn der so facettenreich ist, aber so richtig krass. Also er hat Lieder, die sind so rhythmisch und dann andere Lieder, die sind fast schon, könnte man sie mit Pugliese verwechseln und dann wieder andere, die sind super romantisch, ja. Und also tanze ich auch gerne, aber irgendwie habe ich noch nicht so einen richtigen Zugang dazu. Aber es vielleicht auch, weil ich Troilo nicht so viel höre. Weil ich es eben so schwierig finde, für die Schüler auch. Einfach so eine Spotify-Playlist anmachen und dann hast du da alles Mögliche, dann ist es rhythmisch und auf einmal wieder nicht und dann, da kommen ja die Schüler nicht damit klar. Ja, dann lege ich sowas halt auch nicht auf, wenn man Unterricht und infolgedessen höre ich halt Troilo auch nicht so viel. So, wir haben vergessen, D'Arienzo. D'Arienzo mag ich auch unheimlich gerne. Wobei, wenn mich jemand fragt, welches ist dein rhythmisches Lieblingsorchester, würde ich Tanturi wählen. Mhm. Warum, kann ich nicht genau sagen, aber es lieber, ich mag lieber Tanturi als, also die rhythmischen Sachen von Tanturi als D'Arienzo. Aber D'Arienzo mag ich auch, ja. Es, aber auch hier, ich glaube, ich höre es einfach nicht so oft, weil ich es auch relativ schwierig finde. Also viele Stücke sind sehr schnell. Mhm. Und durch dieses ja, Techno-Tango ein bisschen so ist das auch für Schüler oft schwierig, weil sie dann so gestresst sind und dann sich nicht beherrschen können, da mal eine Pause zu machen, weil das die Musik auch selten hergibt. Ja.
Was ist die logische Frage aufwirft, nicht auswirft, aber ich werfe die Frage aus, welche Musik verwendet ihr eigentlich in euren Kursen, wenn das eher nicht fortgeschrittenes Publikum ist? Mhm.
Also ein bisschen kommt drauf an, wo der Fokus drauf liegt in der Stunde. Wenn es jetzt einfach nur so ein Hintergrundmusik ist und ich jetzt einen führenden Schüler habe, dann mache ich zum Beispiel unheimlich gerne Calo. Weil der hat sowas, der ist zwar gleichmäßig und relativ ruhig, aber nicht so gleichmäßig, dass es mich langweilt. Mhm. Ja, also ich habe zum Beispiel, ich meine, Canaro ist zum Beispiel auch mega gleichmäßig, aber es langweilt mich irgendwann. Entschuldigung, Carlos, falls du das jetzt hörst. ich meine, es ist schöne Musik, ja. Es ist sehr schöne Musik. Aber wenn ich jetzt auswähle, was ich an Musik auflege in meinem Unterricht, dann mache ich sehr gerne Calo eben. Und wenn es jetzt um was geht wie Musikalität oder so, dann.
Gut, dann ist klar, ja. Dann sind das Spezialthemen.
Facetten oder wenn es jetzt an viel um Verzierungen geht, dann würde ich vielleicht auch mal verschiedene Musik auflegen, um einfach mal so ein Gespür meinen Schülerinnen zu geben, was in der Musik kann ich denn überhaupt verzieren? Ja, wobei das ist ja auch eine sehr philosophische Frage. Ja, aber ja, Calo lege ich gerne auf.
Ich habe kurz mal ein Video gesehen, das fand ich ganz witzig, von einem, ich glaube, argentinischen Lehrerpaar, die demonstriert haben, einen bestimmten Ablauf, eine bestimmte Sequenz, würden wir sagen, aber zu unterschiedlichen Orchestern. Also wie sie genau diese Sequenz tanzen würden, zu D'Arienzo, mhm. zu Pugliese, mhm. zu Troilo und mhm. zu Di Sali. Ja. Und das fand ich sehr witzig. Es war ein bisschen eine Parodie natürlich eigentlich auf die Musik, aber es war passend. Ja,
ja. Ja, es ist also ein total interessantes Tool, weil ganz oft kommt ja diese Frage auf, welche Schritte mache ich denn bei? Also ich meine, der Klassiker ist, welche Schritte tanze ich denn auf Walz? Wo ich mir so denke, naja, also gerade bei Walz muss man sich ja gar nicht so große Sorgen machen eigentlich. Ja, ich meine, natürlich, es gibt so ein paar Regeln. Ich versuche, dass dieser Fluss nicht unbedingt abbricht. Ja. Ja, aber jetzt zum Beispiel zu sagen, so, du darfst bei Walz nicht stehen bleiben. Ja, warum denn nicht?
Wenn die Phrase zu Ende ist, sehe ich auch so. Warum nicht? Wenn die Phrase also, zu Ende ist und wir haben eine Pause, dann stehe ich aber auch.
Und das ist ja auch nicht dieses Freeze. Ne? Also ich sag mal, die Pause tanzen bedeutet ja nicht, dass ich Eistanz mache und stehen bleibe und wer sich bewegt, fliegt raus. Sondern nur weil ich keinen Schritt tanze, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich kann ja nochmal atmen, ich kann die Umarmung anfassen, ich kann eine Cadencia machen. Was die Umarmung anfassen, nachfassen, ja, eine Kadenz, ja, ich kann, oder ich mache vielleicht einen Gewichtswechsel, das ist jetzt schon ein Extremfall, würde ich sagen. Man kann ja so viel machen. Oder ich sag mal, als Führender, wenn ich jetzt eine Parada tanze, ja, dann stehe ich als Führender, aber meine Folgende interpretiert doch hoffentlich die Musik weiter, ja, es ist ja auch ihre Aufgabe, in einer Parada was draus zu machen und nicht nur krieg, krieg, krieg dazustehen wie angewurzelt. Ne? Also das sind so Sachen und dann, ich meine auch so bei anderer Musik, ja, was kann ich jetzt da drauf tanzen? Naja, prinzipiell, du kannst alles drauf tanzen. Ja, du musst nur schauen, dass deine Bewegungscharakteristik deiner Meinung nach zum Lied passt. Und das ist ja auch wieder so eine Sache. Keiner hört das, was du hörst. Das hörst nur du. Und vielleicht hörst du es nicht mal selbst. Also, wenn du das Gefühl hast, hey, da ist jetzt voll der Rhythmus gerade und jemand anderes denkt, was das? Hä, ist gerade voll melodisch, ja? Ja, okay. Aber es ist doch beides da. Und beides hat seine Berechtigung. Und dann ist ja nur die Frage, wie setze ich um? Also sobald eine Absicht dahinter ist, finde ich, kann man alles machen. Solange es niemandem wehtut, weder physisch noch psychisch.
Womit wir beim Thema Rückwärtsakkade sind.
Richtig.
Noch ganz kurz vielleicht auch, um bei der Musik zu bleiben, bevor wir zum Tanzen kommen. Die großen Stimmen des Tango Argentino beschreibst du auch. Ich muss mich jetzt als voll, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, nicht wissender Mensch outen. Mir ist es fast relativ egal, wer singt. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe da noch nicht den Zugang gefunden.
Ja, okay. Ja?
Da tue ich mir auch wahnsinnig schwer. Aber die Lamas sind mir natürlich bekannt, das ist ja keine Frage, weil sie ja mit dem gearbeitet hat und das hat auch abgefärbt wahrscheinlich der Sänger auf die Musik des Orchesters. Aber wie geht's dir eigentlich damit, wie rasch hast denn du die Sänger entdeckt als wesentlichen Bestandteil der Musik des Tango Argentinos? Und wie rasch konntest du für dich entdecken, ob du überhaupt, weiß ich jetzt nicht, ob du einen Favoriten hast und andere nicht aushältst?
Also ich habe auf jeden Fall einen Favoriten. Das ist natürlich Carlos Gardel. Und man hört ihn leider viel zu selten auf einer Milonga. Also was heißt leider? Ich meine, es ist, glaube ich, sehr schwierig, eine motivierende Tanda mit Gardel-Liedern zu finden. Weil es halt doch...
Mit Originalmusik geht's ja gar nicht.
Genau, das weil ist es ja alles sowieso, sehr knistert und... Ja.
Neue Interpretationen wären möglich.
Ja, es ist recht schwierig, das tänzerisch umzusetzen, denke ich. Deswegen ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Milonga-Musik. Aber es ist eine so unfassbar tolle Musik, um sie sich einfach anzuhören. Ja, im Auto, beim Kücheputzen. Ja, oder auch einfach beim Frühstück zum Beispiel. Ich finde, Carlos Gardel ist eine total tolle Sonntags-Brunch-Musik. Und man sagt ja auch, cada día canta mejor, jeden Tag singt er besser. Und das ist wirklich dieser Effekt. Wenn man sich's zum ersten Mal anhört, denkt man sich so, ja, ganz nett. Und je öfter man hört, wie er singt und je mehr man dann man jedes Mal erkennt man noch irgendwas, irgendeine Note, die er noch anders macht, ja, wo er noch mal rauf runter geht, ja, und jedes Mal denkst du, boah, mein Gott, aber jedes Mal ist es schöner und
also ist so viel Substanz drinnen, dass man wirklich immer was Neues entdecken kann.
Ja, also es ist unheimlich. Also wenn du einen Zugang zu SängerInnen suchst im Tango, dann kann ich dir Gardel empfehlen. Das, auch wenn es jetzt keine Milonga-Musik ist, aber es ist unglaublich schön. Unglaublich.
Und von den großen Stimmen, die mit den Orchestern gearbeitet haben?
Ich mag total gerne Itzhakue natürlich. Mag ich gerne. Aber vielleicht nicht, weil er so ein Stimmwunder ist, sondern es gibt so ein Lied, das fasziniert mich total. Das heißt Sepenyopo Ripitapa.
Ah, dieses Spiel mit den Silbenverdoppelungen.
Genau, Silbenverdoppelungen, genau. Also Senorita. Und also das funktioniert so, dass nach jeder Silbe wird der gleiche Vokal nochmal mit einem N da drangehängt. Also mit einem P.
P.
Se, P, Nyo, Po, Ri, Pi, Ta, Pa. Und der Typ singt einfach zwei Strophen komplett mit dieser Silbenverdopplung. Das musst du erstmal hinkriegen. Also das, wenn du das nur liest und versuchst, das auszusprechen, also das ist
du.
Ein Zungenbrecher, ja. Und der singt da einfach zwei Strophen dahin. Ja, man muss sich das ja mal überlegen, als die das aufgenommen haben, war ja nicht, dass sie irgendwie 30.000 Takes hatten, bis es mal funktioniert hat. Sondern das musste ja möglichst zügig knappen. Ja? Also die konnten ja nicht ewig viel da rumprobieren. Und der hat das ja auch live gesungen. Das finde ich total faszinierend. Und wen ich auch sehr mag, stimmlich, ist El Polaco Goyeneche. Mag ich auch sehr gerne. Da sind wir bei Troilo. Ha? Also zusammen mit Troilo, das hat für mich auch eine Tiefe und eine Emotion. Wunderschön.
Mir ist das Wort eingefallen, ignorant, das ich vorher gesucht habe.
Ich hätte jetzt Banause gesagt, aber okay.
Banause auch gedacht, ja. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Zäsur. Vielen Dank erstmal für diese Episode hier. Wir sprechen in der nächsten Episode allerdings weiter Und jetzt kommt dann endlich der Tanz dran und die Musikalität und die Interpretation und was schiefgehen kann und was gut gehen sollte und was du persönlich nicht magst und was du empfiehlst und so weiter und so weiter. Gibt es halt eine ganze Reichhaltigkeit von Dingen, die natürlich auch in deinem Buch 101 Dinge, die man über den Tango wissen muss, ebenfalls erklärst. Danke vorerst mal für diesen Teil 1. Thank you.